Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute soll es um mehrere Dinge gehen, um Freundschaft, wie Freundschaft unter Männern gedeiht, möchte ich erkunden und was das alles vielleicht auch mit Drogen und Alkohol zu tun hat, das möchte ich heute wissen und ich freue mich, dass er sich auf diesen kleinen Deep Dive einlässt. Er ist der Bandleader und Gründer der vermutlich erfolgreichsten Band aller Zeiten in Österreich und jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Marco Michael Wander.
Hallo, freue mich.
Lieber Marco, lass uns vielleicht mit einem Thema beginnen, das sich so durch das ganze Buch zieht. Das muss ich noch dazu sagen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, dass es uns überhaupt gegeben hat und erscheint im Zschollnay Verlag. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir da jetzt sitzen. Übrigens im Zschollnay Verlag, es sind sehr schöne alte Räume da im vierten Sommer, oder?
Ich glaube, wir sind im vierten, ja. Der Theater im Park ist gegenüber. Ja. Also,
ja. Im vierten Bezirk. Und eben durch dieses Buch zieht sich ein Thema, das dich wohl auch viele Jahre beschäftigt hat, im Guten wie im vielleicht auch nicht so Guten. Und ganz am Anfang des Buches schreibst du schon, dass du dich entschieden hast, am meisten zu trinken, weil Trinken ist irgendwie wienerisch. Und als Zitat sage ich da ganz kurz noch dazu, mit 21 fing es an und erst mit Ende 30 würde ich es in den Griff bekommen. Und abseits davon, dass es wienerisch ist oder vielleicht auch nicht, aber der Rausch ist ja schon ein interessantes Phänomen. Also er hat so Kontrolle, Kontrollverlust, Gemeinschaftsgefühl, aber kann auch die volle Ego-Show sein. Was hat dir denn der Rausch bedeutet, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst an diese Zeiten?
Zu der Passage im Buch, ich war 21, wie jeder junge Mensch auf der Suche nach einer Identität und bin in der Zeit auf Hemingway gestoßen und dann dachte ich mir, so, jetzt machen wir es uns einfach. Wir sind jetzt Hemingway. Wir sind jetzt auf absehbare Zeit Hemingway und schauen, wo uns das hinführt. Und Hemingway war ein Trinker, also wurde ich Trinker. Und habe getrunken und geschrieben und bin irgendwie dem Mythos verfallen, dass Literatur oder Kunst im Allgemeinen, dass das was mit Trinken zu tun hat. Mir war nicht ganz klar, in welchem Verhältnis das stehen soll. Aber ich habe mir gedacht, das hat was miteinander zu tun und es kann sein, dass sich das bedingt in irgendeiner Weise, weil alle Kunst, die mich interessiert hat und die hat mich aber nicht interessiert, weil sie im Rausch entstanden ist oder die Persönlichkeitsstrukturen, die sie erschaffen haben, dem Rausch nicht abgeneigt waren. Aber ich bin irgendwann drauf gekommen, alles, was ich höre, was ich lese, all diese Menschen dahinter haben mit Rauschzuständen zu tun gehabt und auch damit gearbeitet, wenn man so will. Ja, also habe ich mir das zur Identität gemacht. Ich verdanke dieser Entscheidung eine Reihe von großartigen Alben, die ich geschrieben habe, größtenteils im Vollrausch, was ich rückwirkend gar nicht mehr begreifen kann, wie das überhaupt passiert ist. Ja, aber irgendwann war das ein Auslaufmodell in meinem Leben, also.
Und hat es deine Identität, diese, ich bin jetzt mal Hemingway, hat sich das erfüllt für dich?
Das war ja nicht das Ziel, irgendwie also Hemingway zu werden.
Nein, nicht zu schreiben und außerdem andere Zeit.
Ja, ja, es hat, it did the job. Also alles, was ich vom Rausch wollte, habe ich irgendwie bekommen und irgendwann war es dann aber auch mehr, als ich wollte und dann war der Zeitpunkt abzuspringen. Ja.
Ich habe erst unlängst eine Studie gelesen, dass miteinander trinken, also wir wollen dazu sagen, dass das natürlich für die Gesundheit nicht gut ist und Alkohol eine Droge ist, aber dass das miteinander trinken, Alkohol oder Drogen nehmen, eigentlich eine Gesellschaft total gut zusammenhalten kann in kleinen Tribes, jetzt sozusagen nicht als Kollektiv, aber dass es diesen Kit auch ermöglicht, dass du Teil von einer Sache wirst. Und die Band war möglicherweise ja auch so eine Sache, die vielleicht, aber ich interpretiere das jetzt ein bisschen, die Musik gemeinsam gehalten hat. Und aber die ganzen Emotionen, die dabei natürlich auch mit entstehen, denkst du, dass Drogen oder Alkohol da auch so eine Klammer gebildet haben über euch als dieses Gefäß?
Grundsätzlich muss ich sagen, ich hoffe, wir reden jetzt nicht nur über Alkohol. Ich wusste auch gar nicht, dass das vielleicht ein großes Thema in diesem Podcast ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich ehrlich gesagt von Anfang an gesagt, ich rede nicht drüber, weil meiner Ansicht nach ist die Gesellschaft voll von Pseudo-Experten zu allen möglichen Gesundheitsthemen, okay, und ich werde mich auf keinen Fall in diese erbärmliche Linie einreihen. Wer ein Problem mit Alkohol hat, soll sich Hilfe suchen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Und meine Band hat sich nicht gegründet, gemeinsam Rauschzustände drogeninduzierter Natur anzubeten oder so, sondern uns ging es um einen archaischen Rausch, um einen gemeinsamen Rausch mit dem Publikum und über die Musik, über das sich begegnen bei einem Konzert. Das waren Dinge, die uns verbunden hat. Das war die Philosophie dieser Band, war es, Menschen zusammenzubringen. Und das hat für mich mit Drogen oder Alkohol auch einfach gar nichts zu tun, dass das irgendwo ein Nebenprodukt so einer Karriere ist, sage ich mal, ja, das ist klar. Hm. Also das, glaube ich, das kann man schon sagen. Irgendwie. Aber es muss auch nicht sein. Also ich kenne eine Reihe an sehr guten, jungen, ambitionierten Bands, auch aus Wien, die das zum Beispiel gar nicht machen. Also das ist, finde ich, kein dem Rock'n'Roll immanentes Gesetz, so, dass man sich irgendwie voll knallt, um das tun zu können oder um es zu ertragen. Also,
Ich möchte nicht übergriffig sein und möchte nicht Themen besprechen, die dir gar nicht recht sind. Es ist nur ein so starkes Thema, auch im Buch, deswegen dachte ich mir, ich nehme es auch mit, aber wir können es damit auch abschließen.
Super. Ja. Wunderbar.
Ich möchte mit dir ja über Freundschaft reden, weil ich glaube, das ist auch ein starkes Thema, zumindest in dem Buch und offenbar ja auch in dieser Geschichte, die du mit deinen Freunden / Bandkollegen erlebt hast und erlebst. Und vielleicht kann man es mal so angehen: Was sind denn aus deiner Sicht so die Ingredienzien, wie eine Männerfreundschaft auf Dauer, und das ist ja wirklich auf Dauer jetzt schon gut gedeiht. Was braucht's ihr, was habt ihr miteinander geteilt und euch sozusagen zugemutet, damit das so gut gehalten hat und hält?
Ich versuch's. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Begriff Männerfreundschaft persönlich was anfangen kann, weil das Klischee Männerfreundschaft verbinde ich mit Sprachlosigkeit eigentlich, sozusagen. Und wir waren alles andere als sprachlos untereinander. Dass aber so eine Karriere sich irgendwann auch beginnt, zwischen die Bandmitglieder zu drängen und so große Veränderungen im Leben, dass das alles auch Freundschaften letzten Endes, und wie du gesagt hast, eine Band ist im Kern, besteht sie aus Freundschaften und aus Zwischenmenschlichkeiten. Und all das Erlebte und all der Erfolg und all die Jahre auf Tour, die Anstrengungen, die Veränderungen, die im Leben damit einhergehen, klar, irgendwo drängen die sich dann auch zwischen die Freundschaften und befördern den Feind jeder Zwischenmenschlichkeit, nämlich die Sprachlosigkeit, die für mich aber in Beziehungen stattfindet, in weiblichen Freundschaften, in männlichen Freundschaften, in allem, was es gibt. Und das ist das größte Problem. Das ist das, was eine Freundschaft gefährdet und jede Beziehung. Mhm. Wortlosigkeit, Sprachlosigkeit, Dinge nicht offenlegen. Ja. Und daran mussten wir als Band arbeiten, um überhaupt so weit zu kommen. Und auch um weiterhin zu bestehen, müssen wir uns immer wieder dazu aufraffen, Sprache für das zu finden, was wir fühlen und denken und was wir wollen. Ja, und das ist ein ewiger Prozess. Also in einer Band spielen heißt lebenslange Freundschaften eingehen, weil in dem Moment, wo die Freundschaften aufhören, muss sich die Band auflösen, weil sie sonst in der Hölle lebt eigentlich. Und je nach wirtschaftlichem Erfolg, man kennt Bands, die sind komplett zerstritten und ich habe das gesehen als Musiker auf Tourneen. Ich brauche die Namen nicht nennen, weil wir alle kennen diese Bands, zum größten Teil große amerikanische Bands. Und wenn du dann siehst, wie 4 Bandmitglieder mit 4 verschiedenen Nightlinern auf ein Festivalgelände fahren, dann bricht es dir das Herz. Mhm. Und mir hat das geholfen, das zu sehen, weil ich wusste, so will ich niemals enden. Mhm. Also ich möchte immer im selben Bus sein wie meine Freunde.
Aber es ist natürlich schon auch herausfordernd, diese Nähe und damit auch diese Intensität zuzulassen. Das hält man ja vielleicht schon kaum mit einem Partner oder Partnerin aus, diese Nähe, dass zwischen die Distanz, dass man die nicht gut halten kann. Aber was du gesagt hast, dass das ein Prozess ist und dass das ein nie enden wollender Prozess ist, ich finde es deswegen so spannend. Und vielleicht habe ich meine Freundschaft vielleicht auch falsch verwendet. Habe ich schon mehrere Fehler gemacht in diesem Podcast.
Aber es stimmt schon. Ich glaube, es gibt diese typische sprachlose Männerfreundschaft, ja, die gibt es schon. Ja. Aber ich weiß auch nicht, also ich würde die aber auch nicht beurteilen, weil wenn das Ergebnis ist, dass die Freundschaft besteht, dann ist die Sprachlosigkeit ja in dem Fall vielleicht genau das, was es braucht irgendwie.
Nein, aber vielleicht, vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass es nicht so oft offen getragen wird, dass man eine ganz andere Freundschaft unter Kumpels, Männern hat, wenn man noch dazu eine Rock'n'Roll-Band ist, die sozusagen klischee-mäßig natürlich viele Dinge verkörpert, die vielleicht, jetzt geht es ein bisschen um die Ecke, die vielleicht Männerfreundschaften, die eine Sprachlosigkeit haben, gerade für dieses Konzert dann ein bisschen Sprache verleiht und es passt aber auch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es gibt's halt trotzdem nicht so oft, glaube ich, weil wir alle sozialisiert werden und während Frauen viel mehr auf das Zeigen von Emotionen und sozusagen darauf hin erzogen werden, was auch viele Nachteile hat. Aber natürlich hat es auch den Vorteil, dass wir uns offener zeigen und Männer hingegen leider Gottes immer noch sehr stark darauf hin sozialisiert werden, eher sich zu verschließen und eher kühl und eher distanziert zu sein. Dass das wird höher bewertet, so meine ich.
Sagen wir so, ich glaube, das ist die Erzählung, ja. Die Frau als das empathischere Wesen ist die Erzählung. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß nicht.
Ob weibliche Freundschaften sprachreicher sind, zum Beispiel, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es gibt überall das Problem der Sprachlosigkeit, in jeder Beziehung eigentlich. Ja, wenn es ein Problem denn ist. Also wenn, wie gesagt, wenn es so etwas gibt wie blindes Verständnis oder Konfliktscheue, die auch manchmal vielleicht der bessere Schachzug ist, keine Ahnung. Ja. Das war jetzt keine Antwort,
sondern
noch ein Fenster. Aber es ist wohl ein unendliches Thema.
Es macht nichts. Nein, ich finde, es ist ja gerade, es ist gerade heute und in Gesellschaft, in der wir gerade leben, wo es sehr viele Vereinzelungen gibt und wo wir auch absichtlich oder algorithmusgesteuert gerne in kleinen und möglichst kleinsten Einheiten leben, ist so etwas wie Freundschaft und sich auf Widerstände oder auf Ungleichheiten einzulassen, ist, finde ich, ein hoher Wert. Mhm. Deswegen ist es vielleicht ein unendliches Thema, aber vielleicht auch ein Thema, auf das man schon auch schauen darf und das einem auch wertvoll sein darf.
Ja, ich glaube auch, dass die Anforderungen an eine Freundschaft innerhalb einer Band übersteigen auch die Anforderungen an eine Freundschaft ohne Band. Also klar. Ja, weil es, also eine Freundschaft innerhalb einer Band hat ja schon mehr in Richtung Beziehung gehend Qualitäten, weil es auch um eine gemeinsame Lebensgestaltung geht, die eine Freundschaft nicht hat. Also das macht es sehr speziell, weil man letzten Endes wie Eheleute seine finanzielle Realität teilt, seine ideelle und auch seine aktive Lebensgestaltung. Beispiel: Ich will ein Jahr nicht auf Tour, jemand anderer schon. Ich sage, es ist für mein Lebensglück falsch auf Tour. Ein anderer sagt, ich brauche das. Also das sind Konflikte, die gibt es ja in der Freundschaft irgendwie nicht. Da können die Meinungen auseinandergehen. Herrst, ich wäre so gern mal wieder mit dir nach Kaorle gefahren. Ja, aber es wird jetzt kein essentieller Konflikt. Aber in einer Band geht es auch um die Lebensführung. Das hat dann eine Schnittmenge. Und das, finde ich, ist dann wirklich der Beziehung tatsächlich sogar noch ähnlicher.
Und hat sich das in diesen vielen Jahren anders sortiert sozusagen? Seid ihr geübter geworden, toleranter geworden, egoistischer geworden? Also was ist sozusagen der Wachstumsprozess?
Ich würd hier nicht sitzen, wenn wir nicht all diese Prozesse irgendwie herausgefunden hätten für uns. Mhm. Ja, ja. Aber sage auch mit allem Respekt vor dem Prozess, es ist ein Prozess. Also,
und würdest du
es
dann
gibt halt nicht dieses... Man kann in keine Beziehung mit der Annahme, es ist für immer gehen, weil dann wird man faul, dann wird man lazy. Und es ist immer wieder ein Arbeiten. Ja. Unlängst habe ich ein Interview mit Youngblood gesehen, das ist ein britischer Kollege, der hat das wunderschön gesagt, der hat gemeint, egal welche Beziehung, es geht darum, sich immer wieder neu ineinander zu verlieben. Und das ist Arbeit irgendwie, weil irgendwann tragen uns die chemischen Stoffe nicht mehr durch. Wenn der große Knall vorbei ist, beginnt die Arbeit. Und das gilt genauso für eine Band irgendwie.
Dieses sich immer wieder neu verlieben braucht man wahrscheinlich nicht, wenn alles hyper ist. Also wenn so wie Wanda auch explodiert ist. Du schreibst das im Buch auch sehr, sehr, sehr gut in einer musikalischen Landschaft, die halt ausgetrocknet war. Und dann war eure Energie und eure Texte und eure Musik, das hat auch einen Boden getroffen und ist eben dann sozusagen explodiert. Und in der Situation, glaube ich, da arbeiten alle chemischen Botenstoffe für dich und für deine Bandbeziehungen und für dein Leben. Und dann geht alles sozusagen nach oben. Aber wie ist es dann, wenn es sich stabilisiert oder wenn du sozusagen eine Entwicklungsphase machen möchtest? Wie verliebst du dich dann wieder ineinander als Band?
Ich glaube, ich kann gar nicht herleiten, wie das passiert ist, aber uns hat es immer näher zusammengebracht, jede Etappe. Und unsere Bandgeschichte ist sehr speziell. Sie ist... Wir haben sehr viele Schläge eingesteckt, so Verlust etc. Aber aus irgendeinem Grund hat es uns nicht auseinanderrücken lassen. Ich kann es aber nicht herleiten. Ich glaube, es hat geholfen, dass alle irgendwie mitgemacht haben. Also alle sind in erster Linie mal darum bemüht, sich selbst weiterzuentwickeln. Und dann kommt erst die Entwicklung als Gruppe. Also die größte Arbeit an der Gruppe war eigentlich und ist immer noch die Arbeit jedes Einzelnen an sich selbst in erster Linie. Ja, weil auch die Gruppe kann einen nicht retten. Also niemand kann einen retten, in egal welcher Hinsicht. Das kann man nur selbst. Ja, und ich bin froh, dass ich mit Freunden, mit Menschen arbeiten darf, die das verstanden haben. Ja. Hätte das nur einer nicht verstanden, dann würde alles anders aussehen.
Na, dann hätte das vielleicht auch gar nicht funktioniert.
Wahrscheinlich.
Aber ich finde, was man schon irgendwie raushört, jetzt auch, wenn du es erzählst, ist, dass du eine Grundsensibilität auch zeigen musst, damit du miteinander aushandeln kannst, wachsen kannst und dass jetzt das ineinander verlieben ist ein total schönes Bild, deswegen fällt es mir jetzt immer wieder ein. Aber auch wenn man nicht so ganz high geht, sondern einfach nur dieses Verständnis und diese Freude aneinander vielleicht so hat, dann muss man sich ja öffnen, man muss sich irgendwie zeigen, damit das auch nachvollziehbar bleibt, oder?
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das, was ich jetzt sage, einen zu hohen Anspruch hat, aber letzten Endes ist mir auch klar geworden, wie wertvoll das sich einigen mit anderen ist in der Zeit, in der wir leben, in der Uneinigkeit herrscht in Form von Kriegen, in Form von Konflikten. Und der Anspruch, den ich an mich selbst oder meine Lebensführung habe, ist diese Sensibilität nicht zu verlieren, weil man ja irgendwo sehen kann, wo das jahrzehntelange Verfehlen einer solchen Sensibilität unter anderem hinführen kann. Ja. Ich weiß, das ist jetzt shaky Territorium.
Nein, es ist total.
Aber irgendwo, ja.
Es irgendwo. Ist total nachvollziehbar und es bringt mich irgendwie so auf meinen Ausgangspunkt, weil ich aus dem Klischee heraus an Männerfreundschaften gedacht habe, aber natürlich auch an Männer und wie Männer sich sozusagen über die letzten 6000 Jahre verhalten haben. Und ich bin ja immer auf der Suche auch nach anderen Konzepten und anderen Menschen, die sich anders verhalten. Und insofern ist das, was du sagst, sich einigen zu können, sich aufeinander einlassen zu können, hat ja zumindest aus meinem Dafürhalten, immer mit schon mit einer guten eigenen Haltung, aber auch mit dem Bedürfnis, den anderen, die andere verstehen zu wollen, zu tun.
Und nicht verändern zu wollen.
Ja.
Ja. Das ist für mich persönlich zumindest ein Symptom unserer Zeit, das mir einfach ins Auge springt die ganze Zeit. Das ist so, wie wenn man an Jeans denkt, sieht man nur Menschen, die Jeans tragen. Ja, das kann ich jetzt maßlos hyperfokussieren, aber mich triggert das Spaltende, das Gespaltene überhaupt in dieser Gesellschaft, auf jeder Ebene eigentlich. Und mich irritiert das Aufrechterhalten unserer Identität über das Recht haben zum Beispiel, irritiert mich. Also man hat das Gefühl, wir Menschen, wir zerfallen, wenn wir nicht Recht haben. Dann wissen wir gar nicht mehr, wer wir sind. Und aus dem ergibt sich diese unglaubliche Energie dabei, auch jemanden von seiner Sicht überzeugen zu wollen. Und wenn das nicht gelingt, schlägt es in Hass um und spulen wir vor und wir haben die gespaltene Gesellschaft, die wir haben. Ja, und das ist etwas, das mir Sorgen macht. Hm. Dem versuche ich im Kleinen, in mir selbst zumindest, entgegenzuwirken. Ja.
Aber das habt ihr als Band ja auch immer mit transportiert. Also auf der einen Seite nie jemand auszuschließen. Also sozusagen, wir sind jetzt nicht nur eine Band für eine bestimmte, sagen wir, Zielgruppe. Ja. Und andererseits, ich glaube, du warst auch immer sehr zurückhaltend mit politischer Position. Das hat sich, also jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, verändert sich das ein bisschen, würde ich sagen, also dass man sich schon auch abgrenzt. Man muss nicht alles und immer verstehen, ja. Aber dieses Zusammenhaltende war schon ein Leitmotiv auch von euch als.
Ja, ich finde, man muss einfach wissen, wo die Kritik hinfließt oder wo das Aufzeigen hinfließt. Also klar halte ich die politische und auch ideologische Gesinnung einer AfD, einer FPÖ für eine Katastrophe und für gefährlich und demokratiegefährdend. Aber dahingehend in Richtung dieser Parteien ist diese Kritik auch angebracht, da gehört sie hin, aber sie soll sich nicht ergießen über die Wählerinnen. Also wie kommen diese Menschen dazu? Und aus meiner Sicht sind diese Menschen ja auch verführt. Also ich bin diesen Menschen, ich habe keinen Groll gegen die Wählerinnen dieser Parteien. Und für mich war ein Schlüsselmoment, als ich erlebt habe, insbesondere in Deutschland, da ist das Klima noch verschärfter als hier, aber in Deutschland stellen sie dir den linken Künstlerpass nur noch aus, wenn du gesamtheitlich auf alle Rechten schimpfst, und das habe ich nie eingesehen, auf die Parteien ja, aber nicht auf die Wählerinnen, weil die sind Teil von uns, wir sind die Zivilgesellschaft, wir alle, beide Geschlechter, alle neuen Geschlechter, jede Hautfarbe, wir alle und auch links und rechts und auch die extremen Ränder, alles ist eine Gesellschaft. Und was mir so gefährlich vorkommt, ist, dass sich mittlerweile Teile der verfeindeten Lager das andere wegwünschen, als könnte man zum Beispiel ein Drittel der Gesellschaft ungeschehen machen. Und da ist für mich Alarmstufe rot eigentlich mittlerweile. Mhm. Ja.
Ja, das verstehe ich und das macht natürlich auch ein bisschen traurig, weil sich das so verhärtet hat in den letzten Jahren, wahrscheinlich auch mit und durch die Corona-Pandemie. Was mir nur manchmal auffällt, ist, dass sich diese Ränder, und jetzt würde ich auch eher sagen, dass ich links bin oder liberal bin und jetzt nicht die FPÖ wähle oder so, aber ich kenne Menschen, die die FPÖ wählen und die mag ich auch zum Teil, also sonst würde ich sie nicht in meinem Leben haben, aber dass sich diese beiden Ränder fast ein bisschen brauchen. Also dass du natürlich immer eine, du hast vorher gesagt, es ist eine Erzählung, dass Buben so sind und Mädchen so sind, aber es ist auch eine Erzählung, dass du einen klar definierten Feind unter Anführungszeichen brauchst, damit deine Geschichte funktioniert.
Ja, absolut. Ja.
Und insofern kann man gar nicht sagen, wer ist jetzt mehr schuld. Es sind beide ein bisschen beteiligt, also auch die Progressiven. So. Ja.
Wenn zwei raufen, dann haben es beide halt auch irgendwie gewollt zu einem gewissen Grad.
Ja. Marco, lass uns noch mal kurz in das Buch zurückgehen. Ich habe es als sehr, also es ist wirklich, wirklich lesenswert, wenn man was über die Geschichte erfahren möchte, auch wenn man über Musikgeschichte in Österreich erfahren möchte, was das für eine Zeit auch war, für alle, die sich vielleicht nicht mehr erinnern können, was zwischen Falco und Wanda passiert ist. Aber es ist auch eine sehr harte Erzählung auch von dir über dich, über das Leben. Und wie ist es dir denn ergangen, dich nochmal so aufzuklappen und nochmal in alle Kästchen reinzuschauen?
Das Buch zu schreiben war wie eine religiöse Erfahrung. Also es hat gar nicht mehr aufgehört. Ich habe es in relativ kurzer Zeit geschrieben. Jack Kerouac hat On the Road in 3 Wochen geschrieben. Ich bin mit 7 Wochen eigentlich nah dran. Und dementsprechend kann man sich den Prozess auch vorstellen. Also ja, wie die Straße, immer geradeaus, kompromisslos und so ehrlich zu mir selbst, wie ich konnte. Ich habe beim Schreiben gelacht, geweint. Manchmal musste ich aufhören. Manchmal gab es so auch Schicksalsschläge innerhalb unserer Geschichte, auf die ich beim Zuschreiben gemerkt habe, das muss ich morgen machen, das schaffe ich jetzt nicht. Aber es war insgesamt eine ganz tolle Erfahrung, das zu schreiben. Ja. Und alles einmal noch im Schnelldurchlauf zu erleben, war wundervoll. Aber ich möchte es auch nicht nochmal erleben. Also jetzt habe ich es gefühlt 1,5 bis 2 Mal erlebt und das reicht für alle Zeiten.
Verstehe. Ja, manche würden sagen, das ist auch eine therapeutische Erfahrung. Du sagst, es ist eine religiöse Erfahrung. Hast du denn?
Ich glaube, für Religion gibt es Ersatzmodelle, aber für Therapie nicht.
Ah.
Therapie ist Therapie.
Okay.
Man kann sich nicht selbst therapieren.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Sonst gibt es ja auch nicht so viele schöne Angebote dazu. Ja. Die, wenn man den richtigen oder die richtige Therapeutin erwischt, ja wirklich Wunder wirken können. Ja. Du willst das nicht nochmal erleben, aber wie würdest du denn sagen, wie soll es denn weitergehen? Also es ist das Buch da, es gibt dazu Termine, es gibt im Dezember nochmal, also Weihnachten mit Wanda oder Wanda mit Weihnachten.
In der Stadthalle.
In der Stadthalle, genau. Also richtig groß. Habt ihr denn eine Idee, eine Vision, wohin soll Wanda gehen?
Da muss ich immer in dieser sich total verschließenden Sprache des FC Bayern München bleiben. Wenn es etwas zu vermelden gibt, werden wir es tun.
Ah, okay. Gut, ich kenne mich beim FC Bayern München nicht so aus, aber ich verstehe, was du meinst.
Der hat gerade ein wirres Transferchaos und okay. In der Mangelung eines Ergebnisses wird immer gesagt, wir melden uns.
Quasi. Wir melden uns, wenn es soweit ist.
Genau, weil es sozusagen eigentlich gar nichts zu vermelden gibt. Ähnlich ist unsere Situation. Wir spielen ja nächstes Jahr keine Konzerte, das heißt, die Stadthalle ist mal die letzte Chance für längere Zeit. Ja, aber ich liebe, was wir tun. Und das Ende ist es nicht. Das ist klar.
Ich habe mal gehört, dass du 200 Lieder schreibst, die aus denen dann 14 für ein Album destilliert werden. Also du hast wahnsinnig viel Disziplin in diesem Songwriting, offenbar bei all den sozusagen Geräuschen rundherum. Fühlst du das noch, dieses ich möchte weiterhin immer bessere und wertvollere oder haltbarere Gedanken auch fassen und möchte das weitermachen?
Ja, ich bin sehr streng zu mir und klar könnte man auch nur 50 Lieder schreiben und 14 auswählen, aber dann wäre das Album, hätte dann niemals die Qualität. Also mit allem, was man mehr arbeitet, steigert sich natürlich die Qualität, weil es mehr Material gibt, aus dem man auswählen kann. Das muss man von Album zu Album einfach mit sich selber ausmachen, wie auch die Energien überhaupt reichen. Ja. Mhm. Aber je mehr man reinsteckt, desto mehr kommt raus, das ist klar. Ja, und ich bin generell sehr vorsichtig, ich möchte die Öffentlichkeit nicht mit lauwarmen Dingen quälen. Also ich habe eine einzige Regel: Solange sich das, was ich erarbeite, relevant anfühlt für da draußen quasi, werde ich es veröffentlichen. Aber wenn ich diese Relevanz nicht spüre, dann kann ich es auch nicht veröffentlichen. Ja, und ich habe in den letzten Jahren tausende Lieder geschrieben, aber der überwiegende Großteil davon ist halt scheiße einfach. Das würde ich niemals teilen.
Bist du denn zu dir selbst so kritisch, wie sich das jetzt gerade anhört? Also stimmt das?
Ich bin sehr kritisch, ja. Aber ich habe ja einen durchaus geübten, lockeren Umgang mit mir in meiner Arbeit. Also ich leide nicht unter meiner Kritik, sondern es ist einfach ein wertvoller Filter. Ich kann dann immer zu dem stehen, was rausgeht. Hm. Ja. Und in der Kunst und in der Literatur, genau wie in der Musik, ist das Stopp und Ende sagen, das ist eine Kunst für sich, zu entscheiden, wann etwas fertig ist und wann man nicht mehr daran arbeitet, das braucht viel Erfahrung. Ja.
Ah, das glaube ich. Das heißt, an der Stelle, Entschuldigung, ich franze ein bisschen aus, aber ich bin eh gleich fertig, aber an der Stelle widersetzt du dich ein bisschen dieser Optimierungsschleife, zu sagen, da geht noch was. Weil das ist ja, sich zu entscheiden, zu sagen, das ist es jetzt aus meiner Sicht, ja. Ist natürlich auch eine Packung zumachen.
Ja, genau, es gehen lassen. Hm. Ja. Das habe ich gelernt von jemand anderem. Das hat mir unser erster Produzent Paul Galista beigebracht. Ja, weil ich wollte jahrelang, also ich habe immer bis zur letzten Sekunde gezweifelt und habe immer wieder Veröffentlichungen boykottiert und wollte da noch was und da noch was. Und irgendwann hat mir Paul gesagt, so jetzt reicht es einfach. Wir lernen das jetzt. Wir lassen die Dinge ab jetzt einfach gehen. Und ich bin ihm unendlich dankbar. Hm. Da braucht man immer jemanden, der einem das beibringt. Manche Dinge kann man nicht von selbst lernen, so wie die essentiellen Momente im Leben, in denen man sich weiterentwickelt, da spielen schon auch viel Begegnungen mit Menschen, die etwas ins eigene Leben tragen. Dafür war ich zum Glück immer offen und in den richtigen Momenten nicht.
Naja, man hat auch was zu beschützen, so ist es ja nicht. Letzte Frage ist ein Klassiker, der hängt ja sicher schon bei den Ohren raus, aber ich frage es jetzt trotzdem, weil ich kann mich, er steht auf dem Zeitenzettel, ich habe ihn nicht angeschaut. Wie du merkst, bin ich total abgewichen von meinem vorbereiteten Skript. wenn du dem Marco Wander aus 2012 was mitgeben könntest, was ihn auf seiner Reise gut schützt, was wäre das?
Gar nichts, weil dem Feuer der Leidenschaft und allem, was er falsch gemacht hat, verdanke ich das Leben, das ich jetzt führen darf. Das hat ein damals für mich 21-Jähriger entschieden, der ich in dieser Form nie wieder sein werde. Aber ich bin diesem jungen Typ wahnsinnig dankbar. Und er hätte mir nicht zugehört. Und das ist gut so.
Okay. Lieber Marco, vielen Dank. Vielen Dank für deine Offenheit und das Changieren zwischen den Themen. Alle Infos zum Buch habe ich in den Shownotes. Und da verlinke ich auch noch auf das Konzert in der Stadthalle am 19. Dezember.
Das Am kann I sein. Right? Rund um Weihnachten.
Ja. Rund um Weihnachten, dann sieht es, wenn man ins Internet geht. Vielen Dank.
Danke.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe. Schaut auf eure Freundschaften. Baba.